Ja, das ist ein langer roter Faden, der da zusammengeknüpft wurde. Jeder hat angeknüpft. Und es ist gut, das im Herzen zu behalten, was Gott heute Morgen schon geredet hat. Und ich finde es ja immer sehr interessant, auch was Bärbel, du hattest was aus Epheser, aus dem Epheserbrief vorgelesen, ganz am Anfang. Und da möchte ich anknüpfen. wir haben zwar schon Februar, aber es ist noch relativ am Anfang vom Jahr. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man macht sich schon Gedanken, was ist dran? Was möchte Gott für dieses Jahr? Was kommt da auf uns zu? Und was ist sein Wille für mich, für meine Familie, für die Gemeinde? Ja, für mein Land, für diese Welt? Wo stehen wir? Und bei all diesen Überlegungen macht man dann auch Notizen und man schreibt sich vielleicht auch eine To-Do-Liste, gute Vorsätze. Man wünscht sich, dass Gott da ist, dass er irgendwie in der Nähe ist. Das wünschen wir uns schon. Auch wenn man sich vielleicht hin und wieder mal verstecken möchte. Aber das ist eigentlich Unglaube, denn er hat gesagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Also Gott hat wirklich Gutes für uns. Und er möchte, dass wir in seiner Nähe auftanken und dass es uns gut geht. Ich bin froh, dass wir den Heiligen Geist nehmen dürfen, empfangen dürfen und dass er unsere Vorstellungskraft weitet. So, wenn wir jetzt in dieses Jahr gehen, dann braucht es ja auch Vorstellungskraft, um zu wissen, was will ich denn? Was wünsche ich mir? Wie weit gehe ich mit meinen Wünschen? Und ich bin froh, dass der Heilige Geist mich da, wie soll ich sagen, mein Herz irgendwie auftut, dass ich mir mehr wünsche, als ich mir vielleicht vom Naturell her vorstellen könnte. Dass ich seine Perspektive habe und nicht bei mir stehen bleibe. Kürzlich hatten Elia und ich ein interessantes Gespräch über Berufung. Dabei wurde uns einmal mehr klar, dass wir eigentlich ein ganzes Buch voll Beschreibungen haben, was unsere Berufung oder Berufungen sind. Und eben das, was Bärbel am Anfang vorgelesen hat aus dem Epheserbrief, wir haben ein gewaltiges Erbe, eine gewaltige Berufung, die sich sicherlich auf die Zukunft und die Ewigkeit bezieht, aber auch jetzt, hier, heute schon von Bedeutung ist und zum Ausdruck kommt. Es gibt da sicherlich viele Details und Ausformungen, besonders im Neuen Testament. Und es ist sicher gut, auch dieses Jahr sich vor Augen zu halten, was sagt Gott zu meinem Leben? Was sagt er in Bezug auf meinen Auftrag, auf meine Berufung? Also es gibt ja dann die ganz speziellen Berufungen, die den einen vom anderen unterscheiden. Gaben und Aufgaben, die so ganz persönlich auf mich zugeschnitten sind und die mich einmalig machen. Und dann gibt es diese Berufungen, die dem Aufbau der Gemeinde dienen, die sich in verschiedene Kategorien aufteilen lassen. Das sind zum Beispiel Leitungsberufung, Lehrberufung, prophetischer Dienst, evangelistischer Dienst. Ach, da gibt es schon einiges, was Gott in die Gemeinde gegeben hat, um die Gemeinde zu herrlich zu machen. Aber ich möchte heute unser Augenmerk mal auf die Berufungen richten, die wir alle bekommen haben, wenn wir Kinder Gottes geworden sind. Und ja, ich vergleiche es gern mit einer DNA. Was haben wir da für eine DNA bekommen? Es ist sehr wichtig, seine Bestimmung zu kennen und zu wissen. Auch die Details, also nicht nur so ganz im Groben. Ja, wir gehören jetzt ins Reich Gottes und wir werden in Ewigkeit bei Jesus sein, sondern was heißt das im Detail? Was heißt das für hier, für heute, für jetzt? Es geht darum, dass wir eine neue Gesinnung haben, die im krassen Gegensatz zur Welt steht. Und diese Gesinnung ist auch das Hauptthema im Neuen Testament und letztlich unser Erkennungszeichen. Da komme ich nachher noch drauf. Es gibt einen sehr schönen Vers in Römer 8, 29. Da steht etwas über das, was Gott für uns gedacht hat. Denn die er, also Gott, vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Was heißt denn das eigentlich genau, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein? In Römer 12, da lesen wir ja, dass wir nicht gleichförmig sein sollen mit der Welt. Und hier lesen wir, dass wir die gleiche Form wie Jesus haben sollen. Eigentlich ziemlich deutlich, nicht wie die Welt, sondern wie Jesus. Und ich finde, im Philipperbrief, da steht es sehr schön beschrieben, was das praktisch heißt. Und dabei ist es ja total hilfreich, das nicht als Appell zu lesen, nicht als Aufforderung oder Gebot, sondern als Beschreibung der Wesensart, die wir durch den Heiligen Geist empfingen, als wir von Neuem geboren wurden. Lesen wir mal Philipper 2, 1 bis 5. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Und jetzt kommt die Krönung, habt die Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Also wieder dieses wie Jesus sein. Das ist also unsere Berufung, unsere DNA, mit der wir ausgestattet wurden. Ich lese noch Epheser 1, 11 und 12. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorher bestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf Christus gehofft haben. Also das ist Gottes erklärter Wille. Wir sollen zum Preise seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner Herrlichkeit sein. Das ist unser aller Berufung. Und er hat auch ziemlich deutlich gemacht, was seine Herrlichkeit ist. Gott ist Liebe. Und auch wir sind berufen zu lieben. Ich habe mir noch einmal mehr die Mühe gemacht, im Neuen Testament nach den Einandersätzen zu suchen und mir die anzuschauen. Dabei habe ich festgestellt, dass ungefähr ein Drittel der Sätze, in denen dieses Einander vorkommt im Neuen Testament, das sind, oder vielleicht auch nur ein Viertel, das sind schlechte Einanders. Da heißt es zum Beispiel, einander dem Tod ausliefern, einander hassen, verraten, einander den Krieg erklären, einander widersprechen, einander treten, einander Feind sein, Unrecht tun, einander schaden, verklagen, richten, einander beißen und fressen, einander verleumden, beneiden, einander belügen, etc. Es gibt noch ein paar mehr, aber ich habe jetzt mal die rausgesucht. Und dann sind da die guten Einandersätze, von denen wir, also da ist die überwältigende Mehrheit der Sätze bezieht sich auf einander lieben und fordern uns zur Liebe auf. Auch da nehme ich jetzt nur eine Auswahl. Vieles wiederholt sich natürlich auch, aber da heißt es dann, einander die Füße waschen, einander anblicken, einander zugetan sein, einander im Glauben stärken, einander aufnehmen, ermahnen, einander in Liebe grüßen, einander ermutigen, einander dienen, einander ertragen, einander Handreichung tun, einander die Wahrheit sagen, einander vergeben, einander unterordnen, einander lehren, trösten, aufrichten, einander Mut machen, einander erbauen, einander treu bleiben, einander die Sünden bekennen, füreinander beten, einander aufrichtig lieben, nachhaltig lieben, anhaltend lieben, mit Inbrunst lieben und einander beständig lieben. Also die Liste ist noch viel länger. Es wird heute den Rahmen sprengen, aber wir bekommen hier schon mal einen kleinen Eindruck von dem gewaltigen Unterschied zwischen diesen beiden Lagern, dem Charakter der Welt und dem des Reiches Gottes. Während die eine Seite die zerstörerische, hässliche Form der einander beschreibt, da warnt die Bibel davor, ist die andere Seite ein einziger Aufruf zur Liebe. Und beim guten Miteinander, da geht es ja darum, da geht es um das Wohl und um die Stärkung des Anderen, um den Vorteil des Anderen. Und bei dem schlechten Einander, dieser Geist der Welt, der möchte den anderen eigentlich vernichten. Das ist schon krass, dieser Unterschied. Wir sind zur Liebe Christi berufen. Und das ist eine gewaltige Berufung. Das ist unser Erkennungszeichen. Jesus sagt, an der Liebe werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist diese Liebe, die alle Furcht austreibt. Und das ist auch die Liebe, die Gott einen Weg finden ließ, uns zu retten, koste es ihn, was es wolle. Also nicht weniger als diese Liebe ist es, die man an uns finden sollte, in jeder nur erdenklichen Gestalt und Ausformung. Wir sind ja sehr unterschiedlich und ich denke auch entsprechend unterschiedlich werden wir lieben. Das ist also der Auftrag der Gemeinde, einander zu lieben und auch Gott zu lieben. Also selbstlos ein Segen für andere sein, die Liebe Gottes zu spiegeln und damit auch seine Herrlichkeit. Wir reflektieren seine Liebe, wenn wir uns einander lieben. Ich brauche davon auch eine praktische Vorstellung, sonst bleibt es Theorie und es bleibt vielleicht irgendwie schnulzig. Ich muss eine praktische Vorstellung haben, was muss ich tun, wie äußert sich das, Wie sieht es aus? Bei solchen Überlegungen, ich habe mir da schon einige Gedanken gemacht, wurde mir so aber auch bewusst, dass die Agape, das ist ja diese göttliche Liebe, dass die immer noch einen Schritt weiter geht als das, was wir als Liebe uns vorstellen können. Sie geht noch weiter. Also dann meine ich mit, stell dir vor, du hast gerade einem Freund von deinem Reichtum was abgegeben und fühlst dich gut dabei. Es tut gut, dem anderen was Gutes zu tun. Dann kommt die Agape und sagt, ja, aber ich möchte, dass du deinen Feind liebst, nicht nur deinen Freund. Ihn segnest, ihm Gutes tust, für ihn bist. Oder anderes Beispiel, ich habe von meinem Überfluss etwas abgegeben und fühle mich gut dabei. Ich habe was Gutes getan. Dann sagt die Agape, gib alles. Und Jesus, ihr kennt dieses Gleichnis oder dieses Beispiel, als da so eine ältere Dame kam und ihre kleinen Münzlein in den Opferstock warf. Und er sagte, diese alte Witwe hat mehr gegeben als der, der viel Geld da reingetan hat, von seinem Überfluss. Weil sie hat alles gegeben, was sie hatte. Das geht einfach weiter, als was wir uns so ausrechnen. Jesus hat nicht nur uns und seine Freundschaft bekundet. Er hat nicht nur geheilt und den Menschen Gutes getan, als er auf der Erde war. Das war schon spektakulär. Er konnte Dinge tun, die konnte kein Mensch tun, aber es war schon ein Ausdruck seiner Liebe, seiner Freundlichkeit. Aber er hat viel, viel mehr getan. Die Agape gab viel mehr. Er hat sich selbst gegeben. Er hat sich selbst überliefert. Er hat sich selbst einem qualvollen Tod hingegeben. Er ließ sich mit unserem Schmutz besudeln, obwohl er gerecht war. Er hat nicht zurückgescholten, als er beschimpft wurde. Ist schon krass. Er ertrug unfassbares Unrecht. Und ja, er hat uns damit aus der Misere gezogen. Aber das war in dem Moment irgendwie noch nicht sichtbar. Die Zeitzeugen, die standen fassungslos da und haben es nicht verstanden. Sie dachten, okay, das war's. Scheint doch nicht so kraftvoll zu sein. Der Mann kann ja nicht mehr vom Kreuz runtersteigen. Sie haben gelästert sogar. Jetzt sagt Paulus, diese Gesinnung, die in Christus ist, die soll in uns sein. Wie kann das sein? Wie kann das gehen? Das ist so eine ultimative Liebe. Also, ja, wir sehen sie, aber finden wir sie in uns? Ist es möglich? Und an der Stelle steigen tatsächlich viele Menschen aus. Viele, die mit Jesus angefangen haben, steigen an der Stelle aus, wenn es darum geht, dass er sagt, folgt mir nach. Die sagen, es geht zu weit. Das kann ich nicht. Und wenn es dann in solche Situationen geht, in denen das ganz praktisch erlebt wird, dass mich jemand beunrechtet, dass mir jemand Böses will, da nicht zurückzuschlagen oder vielleicht habe ich sogar die Mittel, hätte ich die Mittel, mich zu wehren, aber ich soll es ja nicht tun. Nicht Böses mit Bösem vergelten. Das ist schon heftig. Das ist eine Herausforderung. Da kämpft jeder von uns. Und es ist auch gut so. Und es ist auch gut so, wenn wir da an unseren Nullpunkt kommen und sagen, nee, das kann ich nicht. Also jetzt hört es hier auf. Das geht nicht. Weil wir müssen an unser Ende kommen, damit Gott in uns anfangen kann. Wir dürfen aber nicht da stehen bleiben, dass wir an unser Ende kommen. An der Stelle fängt echter Glaube an und auch ein Leben aus dem Heiligen Geist. Das ist dann nicht mehr unseres und das verherrlicht dann Gott. Erstmal soweit. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt, nämlich, dass für die Liebe gibt es auch immer ein Ziel, ein lohnenswertes Ergebnis. In Jesaja 53, 10 bis 12, da heißt es: Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Aber er hat Lohn für seine Mühe bekommen. Jesus hat nicht ins Leere geliebt. Es war ein Glaubensschritt, weil er hat es ja noch nicht gesehen. Es gab ja noch nicht die Braut Jesu in dem Sinne. Es musste noch geglaubt werden. Aber er hat das Ziel erreicht. Und jetzt gibt es diese Braut. Das Ziel war, sich diese Braut zu erwerben, die seine Herrlichkeit widerspiegelt. Und die allein durch ihre Existenz und ihre Schönheit die Schönheit Gottes zum Ausdruck bringt. Und auch für sie gibt es dieses köstliche Erbe, diese Belohnung. Im Hebräerbrief steht ein Vers, da heißt es, dass man nicht aufgeben soll, sondern dass es Lohn gibt für unsere Mühe. Und wenn wir es ernst meinen mit der Nachfolge, dann heißt es auch, Mühe zu haben. Diese Mühe, da kommen wir nicht drum rum. Vorher, bevor Jesus diesen Opfertod auf sich nahm, hatte er ein ganz großes Anliegen. Im Johannesevangelium kann man das lesen, wo er den Jüngern dann beim letzten Abend mal auch die Füße gewaschen hat, wo er ihnen dringlich gemacht hat, einander zu lieben. Im Matthäusevangelium, da spricht er von der Extrameile. Ja, wenn dich einer bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Oder dass wir nicht nur das Hemd, sondern auch den Mantel dem Bittenden geben sollen. Also immer noch eins drauf. Nicht nur einfach Gutmenschen sein, nicht nur einfach was Gutes tun, sondern Gottes Liebe geht viel, viel weiter. die ist auffällig. Und bezeichnend ist auch in Gethsemane, als Petrus seinen Herrn verteidigen wollte, wie er so ist, ne? Begeistert von Jesus und ein treuer Nachfolger und der ihn ja nie verleugnen wird, hatte er gedacht. Und schlägt dem Diener vom Hohenpriester das Ohr ab. So ganz, da muss man doch was tun. Das geht doch nicht. Wir müssen es doch jetzt hier vor Jesus stellen. Ja? Er ist doch schützenswert. Und Jesus sagt, es reicht. Und nimmt das Ohr und setzt es dem Diener wieder an und heilt ihn. Es ist eine unglaubliche Situation, womit er eigentlich beweist, das hat er gar nicht nötig. In der gleichen Situation ist es ja auch so, dass sie nach ihm fragen und sagen, wer ist es nun? Und Jesus sagt, ich bin's. Und dann fallen sie um. Und Jesus sagt auch in dieser Nacht, hätte ich nicht die Macht, Heerscharen von Engeln zu gebieten, und sie würden mir gehorchen. Und niemand könnte ihn festnehmen, wenn er es nicht gewollt hätte. Sie fragen ihn dann nochmal, wer bist du es? Und Jesus sagt, ich bin's, den ihr sucht. Lasst die anderen gehen, nehmt mich. Also es war sein erklärter Wille. Er ist sehenden Auges da hineingegangen. Er hat es selber beschlossen, sich zu opfern, und es war kein Triumph Satans in dieser vermeintlich dunklen Stunde. Ich habe das schon öfter gehört, dass gesagt wurde, ja, das war die Nacht, in der der Teufel triumphiert hat. Die Liebe hat da triumphiert. Für den Teufel war es die größte Niederlage. Die größte Niederlage. Er konnte es nicht verhindern, dass Jesus sich als Opferlamm hingegeben hat. Natürlich hat es auch Jesus geschmerzt in dieser Nacht, dass Judas ihn verraten hat. Aber es hat ihn nicht geschmerzt, weil er einen Freund verloren hat und es einfach ein Verrat war. Sondern es hat ihn geschmerzt um Judas willen, weil es war ein endgültiger Fluch, den er auf sich geladen hat. Er hat seine Wahl getroffen. Da heißt es im Psalm, dass er den Fluch angezogen hat wie ein Kleid. Und das ist sicher sehr, sehr schmerzvoll für Jesus gewesen. Ich glaube auch, so groß die Freude im Himmel ist über einen Sünder, der Buße tut, so unfassbar schmerzlich ist auch für Gott, wenn ein Mensch verloren geht. Wir haben einen Gott, der keine Freude am Tod des Gottlosen hat. Der Himmel weint um jeden, der die ausgestreckte Hand verweigert und sich von seinem Schöpfer abwendet. Ich glaube, wir kennen vielleicht jeder irgendjemanden, von dem wir uns wünschen würden, dass er Jesus finden würde. Wo wir sehen, derjenige bräuchte so dringend Rettung. Und wir beten für die Person. Vielleicht haben wir auch schon mit ihr geredet. In unserer Familie irgendjemand. In unserem engeren Freundeskreis jemand. Und wie viel mehr sehnt sich Gott danach, dass Menschen zu ihm kommen, die verloren sind. Wir haben ja das Erdenleben nur einmal. Und es ist die Gelegenheit, sich zu ihm zu wenden und ihn kennenzulernen und befreit zu werden von dieser Last der Schuld und von dem Fluch, der auf der Menschheit liegt. Aber nochmal zu uns, die wir die Entscheidung bereits getroffen haben. Wir sind uns ja oft der Tragweite nicht bewusst, zu welcher Berufung wir berufen sind. Und was es dann mit sich bringt. Wenn ich zum Beispiel das Vaterunser bete, da heißt es ja, dein Wille geschehe. Wenn ich das so richtig von Herzen bete, dann muss ich das ganze Paket nehmen. Das kann passieren, dass er mich da beim Wort nimmt und mein Leiden braucht, um sich durch mich zu offenbaren. Wenn ich will, dass sein Wille in meinem Leben geschieht, dann kann es sein, dass es heißt, dass ich Feinde bekomme, dass ich Gegenwind bekomme, dass ich was auch immer für Leiden durchmachen muss, damit er sich in mir als der zeigen kann, der treu ist, der weiterliebt, der nicht zurückschlägt, der freundlich bleibt, der sein Leben lässt für den anderen. Lieben heißt in den meisten Fällen, solch ein Schlachtschaf zu sein, das seinen Mund nicht auftut vor seinen Scherern, so wie es im Jesaja 53 anschaulich beschrieben wird. Da heißt es in Vers 7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumpf ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Und in Römer 8, da nimmt er Paulus Bezug auf dieses Bild und sagt in Vers 36, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Er hat es sehr physisch erlebt, ne? Die Anfeindung von den Juden, seine Brüder, die ihn als Verräter verleumdet haben und gesagt haben, er hat den jüdischen Glauben eben verraten. Der zitiert diesen Vers aus Psalm 44, Vers 23. Dort wurde das schon prophetisch aufgeschrieben. Es ist also nicht nur Jesus, der wie dieses Schlachtschaf ist, sondern auch seine Nachfolger. Und da wird deutlich, dass Jesus uns gezeigt hat, wie man liebt. Er hat uns zuerst geliebt und er hat diese unfassbare Liebe in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist und uns Berufung und Auftrag gegeben, in unseren Beziehungen diese Liebe auszudrücken. Mir nimmt es irgendwo auch die Angst vor solchen Leiden, vor Beziehungskrisen, Beziehungsstress, weil es gibt ein Ventil, es gibt eine Lösung für diese Situationen, nämlich wie Jesus, nicht zurückzuschimpfen, nicht zurückzuschlagen, sich nicht selber zu rächen. Da heißt es in Römer 8, Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Da blitzt es wieder so auf. Am Ende wird nicht das Unrecht siegen. Dann lassen wir uns doch also einfach Unrecht tun, anstatt uns zu verteidigen und zu rächen. Dann lassen wir es doch zu, dass man es Unrecht tut, weil das ist Christus in uns, der nicht zurückschlägt, der noch segnet, die uns verfluchen und beschimpfen oder kränken. Oder übersehen oder einfach nicht wahrnehmen. Diesen Schmerz, den wir dabei empfinden, wenn wir Unrecht erleben, wenn wir verletzt werden. Diesen Schmerz hat Jesus vorher erlebt. Den hat er vorher durchlitten. Das ist nicht unser Schmerz. Wir dürfen ihn abgeben an ihn und wissen, er tröstet uns. Das heißt für mich, Konflikte kommen, die sind unweigerlich in dieser Welt da, aber sie sind nicht mehr tödlich für mich. Sie sind nicht mehr wie in der Welt, dass sie eine Lawine auslösen. Bei mir stoppt es. Ich kann segnen. Ich kann Gutes tun. Ich kann mich von Gott trösten lassen. Der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Die Liebe, heißt es im Hohelied, ist stärker als der Tod. Jesus überwindet das Böse nicht mit dem Bösen, sondern mit dem Guten, mit Sanftmut, mit Geduld, mit Freundlichkeit, mit Vergebung, mit Versöhnung, mit Nachsicht, mit Hoffnung. Wer sich mit dem Thema, wer das Thema noch vertiefen möchte, der kann das mal machen, indem er Jesaja 53 liest und darüber meditiert und nachdenkt. Jesaja 53 beschreibt diese tiefe Liebe von Jesus. Und auch das Kapitel 1. Korinther 13 beschreibt, wie Liebe aussieht. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Und sie bleibt vor allen Dingen. Sie bleibt. Und der erste Johannesbrief ist auch, um das zu vertiefen, sehr wertvoll. Der Johannes hat es, glaube ich, vielleicht von den Jüngern am stärksten erfasst und in Worte fassen können, wie wichtig Gott diese Liebe ist, weil er selber liebt, weil er selber Liebe ist. Ja, damit bin ich eigentlich am Ende angekommen, wobei das Thema geht ja weiter. Es ist unsere Berufung und ich denke, es muss in unseren Alltag fließen und ich wünsche mir, dass Gott diese Botschaft in unsere Herzen reingraviert, dass wir da einfach uns immer und immer wieder mit befassen und beschäftigen. Und falls jemand hier sein sollte, der gemerkt hat, boah, ich habe Jesus noch nicht als dieses Lamm für mich angenommen. Ich will selber noch ein guter Mensch sein. Wer noch nicht kapituliert hat, der soll wissen, heute ist ein guter Tag, sich zu entscheiden. Heute Jesus anzunehmen als den Retter, der für mich eingestanden ist, was ich eigentlich nicht kann. Und lass dir heute die Liebe Gottes ins Herz gießen durch den Heiligen Geist. Wir dürfen ihn bitten und er hat gesagt, wer bittet, der empfängt. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Vater, ich danke dir, dass du so ein unglaublich großes Herz hast. Danke, dass du uns gerettet hast. Danke, dass du diesen Vorhang zerrissen hast, diese Trennwand zu der Gegenwart, zu deiner Gegenwart. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Du willst das. Du hast die Strafe selber bezahlt. Du hast alles bezahlt, was nötig war. Danke, Jesus, dass wir dass wir in dir Frieden, echten Frieden haben. Egal, wie turbulent es um uns herum ist. Egal, durch was wir durchgehen, wie schwierig Situationen sind. Danke, Vater, dass du für uns Frieden beschlossen hast. Und zwar nicht nur für diesen Moment, nicht nur für ein kurzes Menschenleben, sondern für immer. Herr, wir können es nicht begreifen im Kopf, aber unsere Herzen wollen es begreifen. Und wir wollen dir den Raum geben, dass du deine Liebe noch mehr in uns manifestieren kannst. Wir wollen diese Zusatzmeile gehen. Wir wollen ja diese Agape noch mehr erfassen und erleben und darin wachsen, dass du uns erneuerst, wo das nötig ist, dass du uns befreist von Bindungen, wo wir noch in alten Mustern hängen. Vater, ich bete, dass du uns die Kühnheit und den Mut gibst, weiterzugehen, zu wachsen in deiner Liebe. Danke für diese wunderbare Berufung. Amen.